darf noch einige Stellen aus Hebräer 10 lesen zur Einleitung. Das bessere Opfer. Hebräer 10, 1 bis 4 zuerst einmal. Denn da das Gesetz einen Schatten der künftigen Guten hat, nicht das Bild der Sachen selber, so vermag es niemals mit denselben Opfern, die sie alljährlich darbringen, die Herzukommenden hinein in das Durchgetragensein vollenden. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die Gottesdienstübenden einmal gereinigt keine Gewissenslast betreffs der Verfehlungen mehr haben müssten. Doch in selbigen Opfern ist alljährlich ein Erinnern betreffs der Verfehlungen. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Verfehlungen hinwegnehmen. Noch ab Vers 11. Und jeder Priester steht täglich da, versieht sein Amt und bringt dieselben Opfer vielmals dar, die niemals Verfehlungen hinwegzunehmen vermögen. Dieser aber hat ein Opfer für Verfehlungen dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes, weiterhin wartend, bis seine Feinde hingelegt werden als Schemel seiner Füße. Denn mit einer Darbringung hat er die, die geheiligt werden, für immer vollendet. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er geredet hat, dies ist der Bund, den ich für sie verfügen werde. Nach jenen Tagen sagt der Herr, ich werde meine Gesetze auf ihre Herzen geben und sie auch auf ihr Durchdenken schreiben. Und an ihre Verfehlungen und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr erinnert werden. Wo aber Erlassung ist, gibt es keine Darbringung betreffs Verfehlungen mehr. Soweit der Text.
Ja, im Hebräerbrief kommt ja sehr oft das Wort besser vor. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir haben über die bessere Herrlichkeit gesprochen, über die bessere Verwaltung des heilsgeschichtlichen Hauses als Werkzeug Gottes. Und heute das bessere Opfer zum Abschluss. Man könnte ja noch viele andere besser behandeln. Auch Daniel hatte solche dabei. Und dafür reichen aber 8 Wortdienste nicht aus, gell, für den ganzen Hebräerbrief. Den Rest müsst ihr dann so in Heimarbeit selbst erarbeiten und dabei Freude empfinden über das, was wir hier gemeinsam besprochen haben und ergänzen. Das macht eigentlich auch die Würze aus des Bibelstudiums, dass ich, wenn ich mich damit beschäftige, in einen Stand versetzt werde, auf diesem von Gott geschenkten und damit von mir gelernten zu stehen. Wenn wir immer nur nacherzählen, was andere gesagt haben, das ist ein bisschen schwach. Gell? Ihr müsst einen eigenen Stand entwickeln. Deswegen ist meine Bitte auch heute Morgen, glaub mir, was ich sage, aber glaub mir eigentlich auch nicht, sondern guck selber nach. Überprüf das und beschäftige dich damit und dann wird es viel größer. Und dann erwirbst du die Fähigkeit, natürlich durch den Geist Gottes und die Hilfe unseres Herrn, anderen, wenn sie Fragen haben, ein wenig auf die geistlichen Sprünge zu helfen. Du kannst aber nur, wenn du selber ganz sicher bist und das auch für dich in Anspruch nehmen kannst, die Gewissheit zu besitzen, ich habe das jetzt verstanden, so wie das da steht. Es kann sein, dass jemand anders das etwas anders versteht. Das ist aber nicht schlimm. Wir leben aus der Vielfalt. Also ich bin für die Vielfalt in Christus. Ich bin dafür, dass wir unterschiedliche Sichtweisen gewisser Dinge, die man so oder so sehen kann, einfach auch mal stehen lässt. Und nicht so nach dem Motto durch diese Welt geht, ich habe recht und wenn du das jetzt nicht begreifst, wie ich das sehe, dann muss ich mich von dir distanzieren. Das wäre keine brüderliche Liebe. Das hat natürlich Grenzen. Wenn jemand sagt, Jesus ist von Josef gezeugt worden, dann müssen wir dann nicht mehr diskutieren. Gell? Das ist, da verlässt man die Grundlage des Wortes Gottes. Aber Schattierungen, auch wie hier, es geht gleich um einen Schatten, Schattierungen kann man unterschiedlich auffassen. Gell? Du siehst irgendwo einen Schatten, überlegst, wo kommt der her, wie sieht das aus, was könnte das sein? Und da kann man durchaus zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Gut, dazu gleich noch. Wir haben die Verse gehört, um die es geht. Hebräer Kapitel 1, Verse 10, Kapitel 10, Verse 1 bis 4. Und dann nochmal ab Vers 11 bis 18. Im Vers 1 hieß es ja hier, denn da das Gesetz ein Schatten der künftigen Guten hat, nicht das Bild der Sache selber, so vermag es niemals mit denselben Opfern, die sie alljährlich darbringen, die Herzukommenden hinein in das durchgetragen sein zu vollenden. Klingt vielleicht etwas seltsam, aber ihr kennt mich ja. Wir reden auch über die Begriffe, die man nicht so auf Anhieb versteht, weil das hat oft einen tiefen Sinn, warum das da so steht im Grundtext. Und ich will gleich das letzte Wort oder vorletzte hier im Vers schon mal erklären, weil daran bleibst du ja sonst hängen. Wenn wir jetzt über den Schatten reden, dann denkst du immer, was ist denn durchgetragen zu sein? Wir haben schon mal ansatzweise darüber gesprochen, hier am Anfang in einem Wortdienst. Hier steht das gleiche Wort in einer anderen grammatischen Formatierung. Das will ich überhaupt nicht erklären. Sondern hier geht es darum, dass wir, ich glaube, üblicherweise steht in der Bibel, die Herzukommenden werden für immer vollendet. Also das Wort für immer, gell? Das Wort für immer heißt hier eigentlich durchgetragen sein. Passiv, also das macht jemand. Und das kannst du beweisen, zum Beispiel in Matthäus 25, Vers 20, erkennt das Gleichnis von den Talenten. Und da hat Jesus von dem einen gesagt, er hatte 5 Talente gekriegt und brachte dann seinem Herrn 5 weitere dazu. Und da steht, er brachte 5 weitere dazu, wörtlich, er trug sie herbei. Und da stehen genau dieselben Worte wie hier im Hebräerbrief. Er trug sie herbei, nur mit einem anderen Präfix, also einer anderen Vorsilbe. Herbeitragen, da steht Pros und hier steht Dia, durchtragen. Also diese Opfer des alten Bundes vermochten nicht durchzutragen bis zur Vollendung. Sie mussten immer wieder gebracht werden, das ist ja der Sinn. Und genau das bedeutet auch dieses Wort ja, wir werden ja hingeführt im Hebräerbrief, dass der Hebräerbriefschreiber sagt, das, was ihr da gemacht habt, war ja ein Schatten, ein Bild, etwas Künftiges. Das heißt, ein Schatten, wenn ich einen Schatten sehe, gibt es doch auch ein Original. Wenn ich einen Schatten sehe, habe ich eine ungefähre Vorstellung von dem Original. Gell? Ob der Elefant einen Schatten wirft oder eine Mücke, das ist ja ein Unterschied. Gell? Also man kann am Schatten erkennen, da gibt es ein Original. Ich kann es aber nicht genau erkennen, nur in etwa. Und deswegen, das Gesetz ist ein Schatten. Wenn das nicht so wäre, wenn die Vollendung durch die Opfer im Gesetz gekommen wären, sagt Hebräerbrief Kapitel 7, Vers 11, dann hätten wir nicht noch ein Opfer gebraucht, dann hätte doch das Opfer des Gesetzes gereicht. Und daran sehen wir, das Schattenhafte ist nicht ausreichend, sondern ich brauche das Original. Aber ohne Schatten gibt es auch kein Original. Wenn du keinen Schatten siehst, gell, das Licht kommt ganz von oben, gell, so richtig senkrecht, machst auch einen Schatten, gell, aber der ist halt kleiner. Also der Schatten beweist mir, da gibt es ein Original. Und das ist das Wichtige, das ist das Eigentliche. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang ist, ich will euch mal ein paar Verse lesen aus 2. Mose 31. Und zwar 33 und 34. 2. Mose 21, 33, 34. Da heißt es, wenn jemand eine Zisterne oder einen Brunnen öffnet oder wenn jemand eine Zisterne oder einen Brunnen gräbt und sie nicht zudeckt und es fällt ein Rind oder ein Esel hinein, dann soll es der Besitzer der Zisterne erstatten. Geld soll er seinem Besitzer zahlen, aber das tote Tier soll ihm gehören. Ja, was ist das für ein Schatten, gell? Frage ist, was ist denn die größte Grube, die es überhaupt gibt? Habt ihr eine Idee?
Schwer.
Ja, die Aufenthaltsräume der Gestorbenen, gell? Totenreich, hat man immer gesagt früher. Ich mag diesen Begriff Tod nicht so, weil das steht eigentlich nicht in der Bibel. Tote im Sinne von Nicht-Existenz gibt es ja nicht. Und wir finden ja auch in dem Kontextwort des Neuen Testamentes nicht die Wurzel des Todes da drin. Das sind die Nekroi, also Nekros, wer medizinisch gebildet ist, weiß, Nekrose, gell, ist abgestorbenes Gewebe in der Medizin. Entspricht aber nicht ganz dem biblischen Bild, weil die Gestorbenen haben Bewusstsein. Und für Gott leben sie alle, gell? Könnten wir auch noch hinzufügen. Oder wenn du ins Alte Testament guckst, im Hesekiel, dann heißt der, ja, das war Jesaja 14, der König von Babel kommt in den Scheol, gell? Und dann stehen die alle auf und sagen, ja, du Schwätzer, jetzt bist du auch hier, gell? Und damit siehst du doch, dass Reaktion da ist. Also eine passive Existenz in den Aufenthaltsräumen der Gestorbenen. Und hier, wenn die größte Grube dieser Aufenthaltsraum der Gestorbenen ist, wer hat denn die Verantwortung für diese größte Grube, Zisterne, Bild, Schatten im Alten Testament? Also nach meiner Bibel, Enthüllung, meist Offenbarung genannt, Kapitel 1, Vers 18, da sagt Jesus, ich war gestorben, jetzt lebe ich und jetzt habe ich die Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat sie dem Diabolus abgenommen, der hatte sie von seinem Vater, dem Tod, das steht im Hebräer Kapitel 2, und jetzt hat sozusagen der Todesraum Besitz zum zweiten Mal gewechselt. Erst war der Tod dran, dann sein Sohn, der Diabolus, der Teufel, die Schlange. Jetzt hat es Jesus. Jesus hat die Schlüssel. So, und alles, was in diese Grube hineinfällt, wer ist ja verantwortlich für die Grube? Das gehört ihm und er muss erstatten. Das ist das Große, gell? Er muss erstatten. Fällt einer in das Totenreich, in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen hinein, ist er in der Hand Jesu und Jesus muss erstatten. Und das ist das große, große Bild auch für die gesamte Heilsgeschichte. Wenn irgendjemandem irgendwas passiert, auch dem Ungläubigen, er bekommt das erstattet. Das heißt, am Ende der Heilsgeschichte, wenn einer zurückblickt, dann kann er nicht mehr sich beklagen, weil Gott hat ihm seine Nachteile, die er hatte, in Herrlichkeit verwandelt. Das ist für mich das Evangelium. Warum lässt Gott das Böse zu? Warum muss meine Familie sterben, weil er zu an die Brücke gefahren ist? Ist Gott nicht ungerecht, weil er den Bruder nimmt, der, was weiß ich, wir haben einen Bruder bei uns im Hauskreis gehabt, mit 30 Jahren, also ein super Talent, wenn es um die Bibel geht, und mit 30 Jahren muss er sterben. Dürft er sterben. Kommt er zu seinem Herrn. Jetzt ist er nicht mehr bei uns, gell? Jetzt jammern wir. Ja, Gott weiß warum. Und wenn wir so weit sind, dass wir sagen können, auch wenn das scheinbar für uns ungerecht aussieht, Daniel hat ja gestern darüber gesprochen, gell? Wir sagen oft, ja, wozu soll das gut sein? Ich weiß warum, gell? Aber nicht immer wozu. Dann muss ich immer darauf vertrauen können, dass Gott das in Ordnung bringt. Und dass am Ende jeder jubelt und sagt, danke, dass ich so schlecht behandelt worden bin. Aber jetzt bin ich daraus so herrlich geworden, gell? Also die Grube ist ein Schatten für das Erstattungswerk Gottes. Und deswegen, wenn hier heißt, das Gesetz ist ein Schatten, dann müssen wir auch die ganze Opfergeschichte des alten Bundes als Schatten sehen, als Ziel hin auf Christus. Und dass all die Opfer, ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen, ich habe eine ganze Tabelle gemacht, was, wann, wohin und warum, das könnt ihr selber rausfinden auch. Jedes Opfer ist ein Bild, ein Schatten auf das Originalopfer, und das heißt Jesus. Und die Schlussfolgerung aus dieser im Vers 1 hier genannten Tatsache wird auch gleich im nächsten Vers erklärt, wenn es hier heißt im Vers 2, Hebräer Kapitel 10, denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die Gottesdienstübenden einmal gereinigt keine Gewissenslast oder kein Schuldgefühl betreffs der Verfehlung mehr haben müssten. Also wenn die Opfer des alten Bundes alles in Ordnung bringen und keiner mehr ein schlechtes Gewissen haben muss und alle vollendet sind, dann hätte Gott sich das sparen können, seinen Sohn zu opfern. Ja? Also wenn der Schatten schon genügt hätte, dann bräuchten wir das Original doch nicht. Jetzt muss man zu Ende denken. Kannst du mit dem Schatten was anfangen? Kannst du dem Schatten guten Tag sagen, gell? Oder den mitnehmen oder so? Also du musst das Original bewegen. Du musst dich mit dem Original beschäftigen, um überhaupt ein Ergebnis zu erzielen. Wir können mit einem Schatten letztendlich gar nichts anfangen. Es gibt keine Weiterentwicklung, wenn ich mich um Schatten bemühe. Sondern ich brauche das Original. Aber der Schatten gibt mir, solange ich ihn erkenne, eine gewisse Vorstellung vom Original. Und deswegen sagt Paulus in Galater 2, Vers 21, wenn Gerechtigkeit durch Gesetz käme, wenn Gerechtigkeit durch den Schatten wäre, dann wäre Christus umsonst gestorben. Also vergeblich. Gell? Kennst du den Unterschied zwischen umsonst und vergeblich? Manche gehen umsonst in die Schule. Nur den Rest kannst du ja denken. Es gibt, die einen bezahlen was dafür und gehen nicht umsonst, und die anderen bezahlen nichts dafür und gehen umsonst. Vielleicht auch vergeblich. Gell? Wir müssen also aufpassen. Christus ist gestorben. Nicht umsonst. Nicht zwecklos. Sondern für den ganz bestimmten heilsgeschichtlichen Zweck, um den es auch hier heute Morgen geht. Und das ist kein Schatten, sondern das Original. Das Original muss die Wirkung haben für die Heilserfüllung Gottes. Der Schatten hätte uns nicht weitergebracht. Mit dem Schatten habe ich nur eine Ahnung vom Original, aber keine wirkliche Freilösung. Und Vers 3 heißt es dann hier in unserem Text, doch in selbigen Opfern ist was? Ein alljährliches Erinnern betreffs der Verfehlung. Das heißt, die in Israel, die täglichen Opfer, die jährlichen Opfer haben erinnert daran, dass sie, Israel, abhängig sind von ihrem Gott, dass sie immer noch Fehler machen, dass sie sündhaft sind. Sie werden immer daran erinnert, das sagt uns dieser Text. Und Paulus hat im Römer 3 auch darauf hingewiesen und hat für sich in Anspruch genommen, hat gesagt, durch Gesetz kommt Erkenntnis der Verfehlung, der Sünde. Wenn das Gesetz nicht sagen würde, du sollst das nicht machen, dann wüsste ich ja gar nicht, dass ich das nicht machen soll. Also das Gesetz bringt mich insofern weiter, oder der Schatten hilft mir insofern, dass ich erkenne, ich brauche das Original. Der Schatten erinnert mich ständig daran, dass da noch was ist. Der Schatten erinnert mich ständig daran, dass das Original es ist, was mich weiterbringt. Da kommt Jesus an den Jordan zu Johannes dem Täufer. Das ist ja die Wirklichkeit gewesen dann. Gell? Und was passiert da? Das sagt doch der Johannes der Täufer, steht in Johannes 1, 29. Da sagt er, siehe das Lamm Gottes, dass die Verfehlung des Kosmos, die Sünde des Kosmos, enthebt. Griechisch aireo. Entheben. Ja, wenn ich hier was vom Tisch wegnehme, ist es dann noch auf dem Tisch? Wenn Christus die Verfehlung des Kosmos enthebt, ist dann noch Verfehlung in dem Kosmos? Johannes der Täufer vor Golgatha. Und was steht noch in dem Kapitel? Das hat ihm Gott gesagt, dass er das sagen soll. Also das sind für mich so Punkte, weil derselbe Johannes dann bei dem das hier steht, im Evangelium schreibt er in seinem ersten Brief, in Kapitel 2, Vers 2, dieses Lamm Gottes da am Jordan, was da getauft wurde, der ist nicht nur für unsere Verfehlungen gestorben, sondern für die des ganzen Kosmos. Gell? Und was gehört zum Kosmos dazu? Paulus sagt, 1. Korinther 4, 9, wir sind dem Kosmos ein Schauspiel, sowohl Engeln als auch Menschen. Das heißt, auch für die Engelwelt ist er gestorben. Nicht nur für uns Gläubige, gell? Er starb für uns, weil wir glauben, der Rest ist egal. Das ist kein Evangelium. Evangelium ist, wenn da alle eingeschlossen sind, und genau das steht auch hier in unserem Wort Gottes. Ganz entscheidend. Und die Begründung dafür, warum reichen die Opfer des alten Bundes nicht aus? Warum reicht der Schatten nicht aus? Warum brauche ich mehr als den Schatten? Das steht im Vers 4 in unserem Text heute Morgen. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Verfehlungen hinwegnehmen. Funktioniert nicht, ganz klare Ansage. Tierblut kann keine Verfehlung wegnehmen, sondern wir brauchen hier Gottes Blut. Ich übertreibe, gell? Aber es ist so, das Blut seines eigenen, du kannst doch sagen, sein eigenes Blut, 2. Korinther 5, Vers 20, 18, Gott war in Christus auf Golgatha. Gott ist gestorben, um uns zu retten. Was passiert, wenn ein Geist, Wesen, ein Engel oder Gott selber sterben will, was muss er da machen? Er muss ein Mensch werden, ja, weil ein Engel nicht sterben kann. Gott wurde Mensch, um zu sterben. Also, als mir das bewusst wurde, da bleibt ja fast die Luft weg. Gell? Also, ich habe das früher sowieso alles falsch verstanden. Aber das ist so groß, das ist so gewaltig, das ist so unvorstellbar, was Gott selber gemacht hat, um einen juristischen, sauberen Schnitt zu machen, damit niemand, auch kein Gegner, wenn er noch so groß ist, ihm irgendwas ins Zeug flicken kann. Also, Tierblut geht nicht, wir brauchen das Original. Der Schatten ist zu wenig, wir brauchen das Original. Das Blut Jesu ist notwendig und der Sühnedeckel, von dem Paulus dann redet in Römer 3, das war der Deckel der Bundeslade aus Gold mit diesen zwei Cherubim obendrauf. Da musste das Blut hingebracht werden in die Gegenwart Gottes, an den Sprachort, an das Zentrum der Anwesenheit Gottes. Und dieser Vorgang ist ein Schatten des Künftigen. Und im alten Bund schon, so wie Paulus auch das immer wieder betont, wurde ja auch beim Jesaja gesagt, Gott hat einen Erlöser für Zion. Und hier muss man noch bedenken, dass das Prinzip der Darbringung auch im alten Bund, ja Paulus erklärt, indem er sagt, wenn der Erstling heilig ist, ist es auch die Masse. Das heißt, wenn Gott einen aus seiner Schöpfung heraus rettet, ist das ein Beleg dafür, dass die anderen auch kommen. Steht allein dieses logische Rechenmodell, was wir hier geschenkt kriegen, sagt mir doch, dass alles zum Ziel kommt. Wer also der Meinung ist, es werden nur ein paar Gläubige gerettet und der Rest ist verloren, hat überhaupt nicht verstanden, wie Gott rechnet. Der Anfang ist heilig, dann wird es der Rest auch. Gell? Und das dürfen wir glauben. Ist das nicht großartig? Und ich mache jetzt einen Sprung zu Vers 11 im Hebräer Kapitel 10. Und da heißt es, und jeder Priester steht täglich da, versieht sein Amt und bringt dieselben Opfer vielmals dar, die niemals Verfehlungen hinwegzunehmen vermögen. Jeder Priester steht täglich da. Es gab Morgenopfer, es gab ein Abendopfer und, was ganz wichtig war, es gab dieses jährliche Opfer an Yom Kippur. Vielleicht schon gehört, gell? Yom Kippur ist ja bekannt, ja, für die Hebräer sowieso. Gell? Und ich war ja, als ich in Israel war, da war gerade Yom Kippur und auch Rosh Hashanah, da habe ich alles mitgemacht und war für mich ein großes Erlebnis, das mal im Original zu sehen, was da so abgeht. Aber das nebenbei nur. Was heißt denn das? Yom Kippur, Tag der Bedeckung. Kafar heißt bedecken. Calf ist die Schale. Calf, wer kann jemand Englisch von euch? Cup, gell? Englisch ist Hebräisch. Cup ist die Tasse, gell? Eine umgedrehte Tasse, eine Halbschale. Calf ist eine Halbschale. Die Hand wird auch so bezeichnet als Halbschale. Was machen die Juden, wenn sie irgendwo reingehen? Ich war in Yad Vashem, gell, und da musste so ein Pappdeckel aufsetzen, hier, gell, so eine Kippa. Und die Kippa, das Kippa, Kafar, Yom Kippur ist alles dasselbe. Gell. Das heißt Bedeckung. Und hier wurde was bedeckt. Das heißt, an Yom Kippur einmal im Jahr ging der Oberpriester mit dem Blut dieses Opfertieres, das andere wurde ja in die Wüste geschickt, in die Wildnis, ging er da hinein und hat das an den Sühnedeckel gesprengt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Ich habe schon manchmal überlegt, wir hatten das sauber gemacht, gell? Ja. Anschließend. Auch schon, ja? Bin ich auch froh, dass ich nicht der Einzige bin, gell? Weil du kannst doch da nicht reingehen. Wer da ohne Blut reingeht, stirbt. Deswegen gibt es unter den Mönchen diese Gewohnheit mit dem langen Strick, gell? Weil man sagt, die haben früher, der hat ja der hohe Priester so einen Strick als Gürtel mit einem langen Ende, das hat er hinterher, damit die den wieder rausziehen können, falls denn da was passiert, weil da keiner rein darf, gell? Ob stimmt, weiß ich nicht, hat mir mal jemand erzählt. Klingt eigentlich einleuchtend. Aber ja, da darfst du doch nicht reingehen, gell? Aber gut, Gott hat das auch geregelt. Es wurde ja abgebaut, aufgebaut und transportiert, gell? Sodass da sicher auch eine Regelung gibt. Vielleicht war das auch selbstreinigend, gell? Da habe ich schon mal dran gedacht. Lotus-Effekt oder irgendwas. Gut, also das gehört nicht zu unserem Thema. Das ist
technisch waren die damals noch nicht so weit.
Ja, also, das ist nur am Rande. Gell? Es geht also hier darum, dass an Yom Kippur und an den täglichen Opfern deutlich wurde, hätte man doch nicht wiederholen müssen, wenn die so eine Wirkung gehabt hätten wie das Original. War aber nicht so, gell? Und deswegen ein Schatten. Und jetzt steht hier ein interessantes Wort, diese Opfer vermochten Verfehlungen nicht hinwegzunehmen. Ich habe vorhin gesagt, Johannes der Täufer sagt, das Lamm Gottes, das die Verfehlung des Kosmos enthebt. Dasselbe Wort steht hier mit einem Zusatz, nämlich mit rundherum. Das würde also heißen, hinwegnehmen, wie es hier heißt, heißt wirklich rundherum aufheben. Denkt das nicht toll, gell? Da muss man mal drüber nachdenken. Also diese Opfer vermochten nicht, wie das Original, rundherum alles wegzunehmen, was Verfehlung ist. Und das ist für mich so der Geschmack und das, oder der Wohlgeruch der Grundtextsprache, dass man hier an solchen Worten auch den Umfang erkennen kann, was da gemacht wird. Gell? Also da bleibt nichts mehr übrig. Das Original ist absolut 100% für Reinigung zuständig, während die Opfer im alten Bund nur ein Schatten waren und nur aufs Original hingedeutet haben. Was hier noch auffällt ist, von den Priestern wird immer gesagt, wie auch von den Engeln, sie stehen. Sie stehen täglich da, sie stehen. Sie haben sich nie gesetzt bei ihrem Dienst. Während von Jesus es heißt, er hat sich gesetzt in der juristischen Rechten Gottes, in den rechtsgültigen Bestimmungen, die Gott geschaffen hat durch sein Opfer. Er hat sich gesetzt, weil es ist vollbracht. Mehr geht nicht. Das Opfer Jesu war 100% gültig für alles. Deswegen sitzt er, gell, und steht nicht da. Das ist auch ein schönes Bild, wenn du die alten Herrscher, Pharao, Kaiser, Könige aus vergangenen Zeiten, wie war denn das da im Thronsaal? Gell? Vorne saß der König auf seinem Thron und in der gleichen Reihe saß nur die Familie, Söhne, Frau und so. Dahinter haben welche so gewedelt, wenn es warm war. Das waren die Diener. Und die Besucher, die kamen von vorne. Und haben sich auch noch hingekniet und haben da, wenn sie gesprochen haben. Da hat sich keiner erlaubt, da hochzugehen, dem die Hand zu schütteln und sich daneben zu setzen. Gell? Und dieses Bild, da ist was dran. Und das haben wir auch hier, dass wir wissen, dieses Original, Jesus als Original, ist nicht alleine, gell? Muss man weiterdenken. Ich komme nachher nochmal drauf. Wer sitzt da wohl vielleicht noch, gell, auf dieser königlichen Bank? Da ganz vorne, während die ganze Schöpfung da kommt, um erlöst zu werden, gell? wer ist da noch dabei, wenn das Original da sitzt und so. Das sind für mich so, da denke ich nur, ich glaube, dass ich da auch sitzen dürfe, auch schon jetzt juristisch, da kriegst du fast Hemmung, gell?
Du weißt auch, du, wann Jesus aufsteht von seinem Sitz?
Ja, sag's mir.
Wenn ein Märtyrer nach Hause kommt.
Achso, ja, wie bei Stephanus.
Dann steht er auf.
Okay. Gut, das ist eine Ehrerbietung. Und wie fühlst du dich, wenn du daneben sitzt? Gut, nur rhetorische Frage, gell? So, wollen wir ein Stück weitermachen?
Hebräer, ich habe noch eine Frage.
Achso, Entschuldigung, ja.
Wenn jetzt das Opfer Jesu vermochte rundherum das wegzugeben, was vermochten dann die Opfer im Tempel?
Die vermochten lediglich als Schatten darzustellen, dass es nicht reicht, weil sie immer wiederholt werden mussten. Nach dem Motto, ihr habt Schuld und deswegen müsst ihr opfern, aber diese Opfer reichen nicht, um die Schuld wegzunehmen, sondern euch zu erinnern. Ein tägliches Erinnern, das steht auch im Hebräerbrief, Kapitel 10. Die Opfer waren, dass sie erinnert wurden an ihre Verfehlung.
Also für ein Jahr.
Genau, für ein Jahr.
Für ein Jahr waren diese Schulden bedeckt, aber nach diesem Jahr kamen ja erstens mal neue Schulden dazu und zweitens wurden die alten auch wiederum vorgelegt und mussten wieder neu mit diesem Kloopfergut für ein Jahr bedeckt werden. Es kam immer wieder alles auf den Tisch zum Schluss nach diesem Jahr.
Genau, und damit siehst du, dass das Gesetz als Schatten eben nicht vermochte, alles in Ordnung zu bringen. Wir brauchen das Original. Ja, das ist der Sinn der Sache. Erinnern.
Meine Frage war vor allem eine juristische, oder was?
Juristisch ist das geklärt worden auf Golgatha, weil dann das Original geopfert wurde und das Original ausreicht für alle, was die Tieropfer als Schatten nicht konnten. Ja? Das muss man unterscheiden. Das heißt, wir studieren die Schatten, um das Original zu verstehen. Das ist eigentlich heute unsere Aufgabe, heute früh. Ja. Und wir kennen ja das Original, keine Frage, aber diese Beziehung zum Alten hin, gell, zu diesem Schatten, die ist schon mal wichtig. Und weil ich der Meinung bin, das gehört irgendwie zusammen. Ich kann den Schatten nicht von der Wirklichkeit trennen, weil beides ist erforderlich. Ohne Original kein Schatten.
Ja. Könnt ihr die Frage jetzt, die gewisse Spannung in den Tag bringt, nicht relativieren mit der Aussage des Apostels gegenüber sie, der sagt, elender Ich-Mensch. Er hat also sich erkannt und das ja nur, weil er wusste, es gibt Original, das hat mich erlöst. Deshalb sagt er, wenn ich danke Gott durch Jesus, durch er hat es gemacht. Aber die tägliche Erinnerung, dass er täglich sterben muss, wäre doch unsere Situation. Wir sind hier und bedürfen dieser Erinnerung. Wäre das so etwa?
Ja. Mein Blickwinkel ist eher eine praktische, oder wenn jetzt jemand da kam in den Tempel und da wurden Opfer gebracht und er bekannte wirklich vor Gott seine Sünden, habe ich dann die Vergebung bekommen von Gott?
Bis zum nächsten Tag, ja, oder bis zum nächsten Jahr, gab ja auch tägliche Opfer. Das war das Problem, dass er immer der unter Gesetz lebt, der am Schatten lebt, hat immer das Gefühl, wie in einer Religion oder einer Sekte, ich muss was tun, damit Gott mir vergibt. Und das musst du immer wieder, gell? Deswegen gibt es auch die Beichte in gewissen Religionen. Du musst immer wieder sagen, ich bin schuldig, ich habe das gemacht und das gemacht. Und dann wird der Priester dir Absolution erteilen, bis zum nächsten Mal. Und dann gehst du da raus und sagst, das ist jetzt erledigt, jetzt kann ich was Neues machen. Gell? Oder irgendwie. Es kann nicht bezahlt werden mit sowas. Das ist ein religiöser Ritus, wie immer er auch aussehen mag, in verschiedenen Religionen. Und hier in diesem Schatten wird deutlich, die hatten nur das Gefühl, eben hat mir Gott gegeben, gell, irgendwie, aber ich mache ja jetzt 10 Minuten später schon wieder was nicht in Ordnung ist. Oder wie auch immer. Also die ständigen Opfer sind ein Erinnern daran, dass diese Opfer nicht ausreichen. Wir brauchen das Original. Der Schatten ist zu wenig. Und Paulus sagt ja, wenn er schon Römer anführt, im Römer 6 und 7 ist ja sein Problem, dass er ständig merkt, das, was ich machen will, mache ich nicht, sondern das, was ich nicht will, mache ich. Und was ruft er dann am Ende? Wer wird mich befreien aus dem Leib des Todes?
Gnade,
danke. Da steht nämlich kaum in einer Bibel drin, was da im Grundtext steht. Gell? Gnade steht da. Die meisten schreiben, ich danke meinem Gott oder so ähnlich, oder Dank sei Gott. Eucharisteo ist ein anderes Wort als Charis, gell, im Griechen. Und deswegen muss hier stehen, Gnade. Gnade ist der Weg und das Mittel dafür. Das hatte Paulus erkannt. Und die Gnade im allumfassenden Sinne konnte erst juristisch sauber wirken mit diesem einmaligen Opfer, um das es hier geht heute Morgen. Und deswegen sagt er der Vers 12, ich dürfe ja weitermachen, gell, im Vers 12, dieser Jesus, dieser aber hat ein Opfer für Verfehlungen dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Und hierbei für immer, da haben wir den, es gibt ja viermal nur im Hebräerbrief diese Konstellation. Und hier ist die zweite und die würde auch heißen, hinein in durchgetragen sein. Er hat sich hinein in durchgetragen sein, juristisch, rechtlich, sauber, neben Gott gesetzt, zu Rechten Gottes. In Rechtsbefindlichkeiten Gottes sitzt er jetzt dort für das Durchgetragensein. Dieser Begriff für immer ist dasselbe, wie ich eingangs schon erklärt habe. Das Ganze mit der Talente-Geschichte beweisen. Das heißt, hinein in Durchgetragensein. Also, er trägt durch, nichts anderes. Und der Bedeutungsunterschied zwischen seinem Opfer, weil er sitzt und das vollendet ist, und den unvollendeten Opfern aus dem Schatten, ist doch der, dass, wie wir im Kapitel 1 gesehen haben, im Vers 3, er als Abdruck des Wesens Gottes da sitzt, inmitten hochrangiger Engel. Das kriegt die ganze unsichtbare Welt mit. Und wir hoffentlich auch, gell, dass in und mit Christus ein durchtragendes Ergebnis erzielt wurde, juristisch sauber, um alles zum Ziel zu bringen. Er sitzt dort, weil er über den Engeln steht. Auch im Kapitel 1, Vers 13 haben wir behandelt hier. Er sitzt dort als amtender hoher Priester des Originals, nicht des Schattens, Kapitel 8. Er sitzt dort, wie hier schon gelesen vorhin, als Folge des einmaligen Opfers, das Wirkung hat. Oder, weil wie Kapitel 12 ihn dann schildert, er der Vollender des Glaubens ist, der Vollender der Treue. Er bringt die Treue Gottes zur vollen Wirkung für die gesamte Schöpfung. Und das heißt Erlösung für alle. Das heißt, unser hoher Priester sitzt. Und was machen wir? In Epheser Kapitel 2, Vers 6 steht das. Das lese ich jetzt mal gerade aus meiner Bibel. Epheser 2, Vers 6. Da sagt Paulus doch diesen martialischen Satz. Er sagt, auch erweckt er uns zusammen mit Christus und setzt uns zusammen nieder in den aufhimmlischen Bereichen in Christus Jesus. Wann hat er das gemacht? Vor 2000 Jahren. Das heißt, wir sitzen heute juristisch, wenn wir Teil des Christus sind, mit ihm schon dort. Musst du jetzt noch jammern über dein elendes, armes, menschliches Leben hier, was uns trotzdem Freude macht? Musst du jetzt noch jammern, weil irgendwo irgendwas passiert? Wenn ich doch weiß, ich sage mir das jetzt, gell, die Predigt halte ich immer mir. Auch wenn ich du sage, meine ich mich. Gell. Musst du jetzt noch jammern, wenn du doch mit ihm schon da sitzt, juristisch sauber geregelt, weil das Original da ist? Gott hat alles geregelt im Original. Ich brauche keinen Schatten mehr. Der Schatten hat er nicht zum Ziel geführt. Er war nicht durchtragend. Versteht ihr? Das sind so Dinge, die müssen wir uns immer wieder zusprechen, damit du deinen Stand erkennst. Es nutzt doch nichts, wenn ich heute predige und sage, nimm dich ordentlich, damit Gott dich rettet. Gell? Da kann ich strampeln, bis ich umfalle. Das wird nichts, gell? Natürlich wäre ich besser und versuche mich ordentlich zu nehmen, das ist ja keine Frage. Aber das Evangelium ist doch, er hat vor 2000 Jahren für den ganzen Kosmos, auch für die Ungläubigen, ich lese es nachher noch am Ende der Predigt, auch für die Ungläubigen schon alles bezahlt. Die sind unschuldig heute. wenn es um die Rettung aus der adamitischen Verfehlung herausgeht. Natürlich müssen die noch was tun, nämlich das annehmen und sagen, gib mir den Glauben, dass ich das auch glauben kann. Gell? Das ist natürlich Voraussetzung, wird auch keiner gezwungen. Aber juristisch ist das längst erledigt. Das Original hat alles bezahlt. Das einmalige Opfer hat für alle gereicht, für alle Zeiten und für immer.
Halleluja.
Amen. Ja, danke. So, und jetzt nächster Vers, 13, in Hebräer 10. Er sitzt zur Rechten Gottes, weiterhin wartend, bis seine Feinde hingelegt oder gesetzt werden als Schemel seiner Füße. Wir haben ja über den Schemel schon gesprochen, gell? Im Psalm 110, Vers 1, Daniel hat es auch behandelt, da heißt ja, Jahwe sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, wie lange? Bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und ich wiederhole mich gerne nochmal, was den Schemel betrifft. Im Hebräischen ist so ein herrliches Bild, Schemel heißt Hadom, das heißt mit unseren Buchstaben gesprochen, HDM, und das Blut heißt auch HDM. Ja. Das ist überhaupt kein Unterschied, ist genau dasselbe. Der einzige Unterschied ist, dass der Hebräer keine Vokale hat in seiner Schrift. Die koschere hebräische Schrift ist ohne Vokale, ohne Punkte, ohne Striche. Und die koschere hebräische Schrift, wie wir sie nennen, kannst du nicht unterscheiden zwischen das Blut und der Schemel. Oder zwischen Schemel und das Blut. Das heißt, dieses H kannst du auch als Artikel lesen und dann ist DM das Blut. Ha-Dam, das Blut. Ha-Dom, der Schemel. Und heilsgeschichtlich denken heißt das doch, wenn Reinigung nur durch Blut geschieht und das Original Blut das einzige ist, was Reinigen tut, für immer umfänglich rundherum, dann brauchen wir dieses Blut und dann müssen die Feinde Gottes alle durch dieses Blut, sie müssen auf den Schemel Gottes, sie müssen unter die Füße Jesu, weil der Schemel sein Blut ist. Alle Feinde, wird keiner ausgenommen. Wer ist der größte Feind? Der Tod, der Letzte, der war auch der Erste. Danach kommt der Teufel und dann kommen ganz lange, ganz viele. Und irgendwann kommt auch der Führer, den wir mal hatten, gell? Und noch so ein paar Leute. Und wenn der gerettet wird, dann bleibe ich lieber in der Hölle. Gell? Da will ich gar nicht in den Himmel. Ja gut, das ist Heilsegoismus, gell? Versteht ihr, alle Feinde werden im Blut Jesu gereinigt. Im Alten Testament heißt es, das Werk der Gerechtigkeit ist Frieden. Ja, um das zu bringen, brauchen wir auch, wie Jesaja 26, 9 sagt, ein Gericht, eine zurechtbringende Maßnahme. Gott hat ein Erziehungswerk, um Menschen und auch Engel dahin zu bringen, dass sie einsehen, Gott hat Recht. Jesaja sagt im gleichen Kapitel, wenn du dem Gesetzlosen, Jesaja 26, 9, wer da mitschreibt, wenn du dem Gesetzlosen Gnade erweist, lernt der nie Gerechtigkeit oder nicht. Das heißt doch, billige Rettung oder einfach alles retten geht nicht, sondern Gott überführt die Menschen und die Engel. Er hilft ihnen zum Denken, damit sie selber erkennen, was richtig ist. Steht schon im Johannes 16, das ist für mich auch so ein ganz klassischer Vers, oder zwei Verse, Johannes 16, 8 und 9. Der Geist überführt den Kosmos, überführt. Warum oder wozu? Oder was ist der Gerichtsmaßstab, Johannes 16? Nicht, weil sie von Adam abstammen, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da komme ich nachher nochmal drauf, ich wiederhole das aber gerne, weil das mir meistens unterschätzt wird, sondern es geht um den Glauben, um die Treue. Glaubst du, dass Jesus für alles bezahlt hat? Dann brauchst du keine Erziehung mehr. Glaubst du das nicht? Dann muss ich dir auf die Sprünge helfen. Ich rede jetzt, als würde Gott reden. Gell? Dann muss ich dir auf die Sprünge helfen und muss durch Erziehungsmaßnahmen dich fördern, damit du irgendwann selbstständig erkennst, du hast recht, Gott hat recht. Das ist Erziehung. Wir sagen Gericht unter Gericht, das klingt immer so martialisch, wird einer gerichtet, Früher war für mich Gericht, Kopf ab, fertig. Und die Bibel sagt mir, hier geht es um Zurechtbringen, um gerade machen, um richtig stellen. Gut, also das macht das Blut Jesu und das finde ich auch vielfach hier in solchen Beispielen in den Schatten des Alten Testamentes. Deswegen Vers 14 wird ja jetzt erklärt, denn mit einer Darbringung, mit einem Opfer, mit einmal Blut, egal wie du es nennen willst, hat er die geheiligt werden für immer vollendet. Die dritte Form hier im Hebräer Kapitel 10, für immer hinein in durchgetragen sein. Das heißt, mit einer Darbringung, mit einem Opfer auf Golgatha hat er alle geheiligt hinein und durchgetragen sein bis zur Vollendung. Dieses eine Opfer trägt durch bis zur Vollendung. Was hat Jesus gesagt? Johannes 19,30, als er gestorben ist. Es ist vollbracht. Und es ist vollbracht. Kannst du da was dazu machen noch? Weil ich mich jetzt bemühe, noch ordentlicher zu leben, gell, damit Gott mich, wer so denkt, verlangt ein zweites Opfer. Wer denkt, er müsste noch was hinzufügen, verlangt ein zweites Opfer. Er tritt das Opfer Christi mit Füßen, bewusst oder unbewusst. Wenn ich der Meinung bin, ich muss noch was dazu tun, weil das nicht reicht, was Jesus gemacht hat, ist das eine Beleidigung für den Koch, gell. Die größten Teller essen, was machen manche? Die kosten gar nicht erst, nehmen gleich das Salz und hauen dann noch Salz drauf oder Maggi oder sonst irgendwas. Das ist eine Beleidigung für den Koch. Kost erst mal, das Würzenboost, gell, Walter.
Etwas kann man hinzutun, das Opfer annehmen.
Ja, natürlich, danke. Ne? Das ist der freiwillige Akt, der durch Überzeugung entsteht, völlig klar. Und das ist für uns wichtig, es wird keiner gezwungen. Gott zwingt niemanden. Hätte Paulus auf seinem Weg nach Damaskus freiwillig gesagt, ich kehre um. Jesus ist ihm erschienen, gell? Ja, jeder braucht eine andere Erscheinung in seinem Leben. Es passiert ja irgendetwas und plötzlich überfällt sich und du hast die Erkenntnis, die du brauchst. Und da ist bei, wenn wir jetzt alle fragen würden, wie bist du zum Glauben gekommen, zum lebenden Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, gell? Da wird man jetzt, was weiß ich, wie viele Leute sind wir hier, 30 Geschichten hören oder so. Ja? Und da siehst du die Vielfalt, wie Gott das macht. Er führt jeden auf seine Weise. Aber es geht hier darum, um beim Text zu bleiben, es ist vollbracht, hinein in durchgetragen sein, für immer. Ach gut, gell? In meiner Übersetzung steht sogar für immer, ich habe es dann irgendwo erklärt, um nicht allzu viel Verwirrung zu stiften, hinein in durchgetragen sein, ist aber natürlich mehr, gell, wenn du dich im Einzelnen damit beschäftigst. Wir haben noch ein paar Verse, ich mache gleich weiter, 15 und 16, Kapitel 10, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, nachdem er geredet hat, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, das ist besonders köstlich, ich versuche es sehr wesensneutral zu erklären, nämlich aus Jeremia 31, wo es heißt, dies ist der Bund, den ich für sie bünden oder verfügen werde. Nach jenen Tagen, sagt der Herr, ich werde mein Gesetz auf ihre Herzen geben und sie auf ihr Durchdenken schreiben. Auf das Durchdenken. Herz und Durchdenken. Wir haben ja einen sogenannten Hebraismus. Hebraismus heißt, das ist eine ganz besondere Sprachform des Hebräischen. Der Hebräer hat die Eigenart, zumindest im Alten Testament, wie das im modernen Hebräisch ist, weiß ich das nicht so ganz genau, dass er vieles doppelt sagt, mit verschiedenen Bezeichnungen, aber dasselbe meint. Das ist ein Hebraismus im Sinne auch, dass der Schreiber des griechischen Neuen Testamentes hebräische Worte ins Griechische übersetzt, und sie entgegen der griechischen Gepflogenheit auch so wiedergibt. Das ist also kein griechisches Reden. Wenn ein Jude sagt, segne uns und dein Volk, dann meint er dasselbe. Gell? Das würden wir nie so ausdrücken. Segne uns und dein Volk, weil wir gehören noch dazu. Dann würdest du sagen, segne unser Volk oder segne uns als Volk oder wie auch immer. Aber uns und unser Volk führt irre, in unserer Sprache aber nur, gell? Beim Hebräer nicht, das ist völlig klar. Und deswegen diese vielen Doppelbenennungen müssen wir auch genau beachten. Hier geht es also um das Herz und das Durchdenken, das ist dasselbe. Womit denken wir denn? Ich kannte mal einen Bruder, den habe ich nur zweimal im Leben gesehen, da hieß Arthur Muhl, gell? Und der hat ein Heftchen geschrieben, das sieht grün aus. Er ist es weg.
Die Entwürfe des Herzens.
Danke, ja. Vorher habe ich es noch gewusst. Ja. Die Entwürfe des Herzens. Hast du in deiner Bibel schon mal das Wort Gehirn gelesen? Das kommt da nicht vor. Brauchen wir nicht. Das Herz erdenkt, das Herz entscheidet. Die Gehirnforschung ist schon so weit. Die wissen das. Es gibt eine Information für sie, die von außen kommt, von irgendwoher, worauf dein Gehirn reagiert. Du stehst vor dem Kleiderschrank, ziehst heute das Rote an oder das Grüne. Gell? Und da steht schon fest, was du anziehst, weil da ist die Information von außen, hat dein Gehirn, hier das Herz. Das Herz hat ja schon gesagt, Gehirn, lass die Hand als Grüne greifen.
Oh, das war eine Bauchentscheidung.
Bitte?
Oh, das war eine Bauchentscheidung.
Bis zum Bauch ist noch ein Stück Platz. Gell? Mein Herz ist über dem Bauch. Also den musst du da einen haben. Gell? Sonst wird das nichts. Man muss ja mindestens einmal lachen. Gell, bei der Predigt. Ich glaube, das haben wir heute erfüllt. Also, zum Ernst der Sache zurück. Das Durchdenken und das Herz hängen ja zusammen, das ist eine Einheit. Und was aber hier viel wichtiger mir erscheint, ist doch dieses Zitat aus dem Alten Testament, das ich noch etwas ausdehnen will. Ich lese euch mal die Verse vor aus Jesaja, Jeremia 31, Vers 31 bis 33. Und wenn wir über Schatten in Wirklichkeit reden, wird das auch hier zum Ausdruck kommen, was worum es geht. Jeremia, der Hebräerbriefschreiber zitiert das doch nicht umsonst. Jeremia ab Vers 31 im Kapitel 31 heißt es, siehe Tage kommen, spricht Jahwe, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie den Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tage, als ich sie bei der Hand fasste und sie aus dem Land Ägypten herausführte. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht Jahwe. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Zitiert doch hier der Hebräerbriefschreiber diese Stelle und sagt, jetzt ist das Herz dran, der Denksinn. Das Denken und Sinnen des Herzens ist entscheidend. Dort, da hinein gebe ich meinen Willen, die Gedanken des Herzens. Und was sagt Johannes, inspiriert durch den Geist, wir haben es gestern schon mal gelesen, ich spare mir das jetzt, in 1. Johannes 5, 20, er hat uns eine Denkart gegeben, dass wir den Wahrhaftigen überhaupt erkennen können. Das kannst du selber nicht. Das heißt, Gott hat hier zu Israel gesagt, mit denen, nämlich Haus Juda und Haus Israel, mache ich einen neuen Bund. Und dieser neue Bund hat was mit Denken und Herz zu tun, mit dem Denken des Herzens. Und nicht mehr Buchstabe, Stein, Tafel, Gesetz, Schatten, sondern jetzt kommt das Original. Das heißt, der Schatten, der alte Bund als Schatten auf den neuen, trifft dasselbe Haus, haben wir gestern drüber gesprochen, eine andere Verwaltung, was Besseres, Größeres. Wir sehen hier, dass die Bündnisgründung des neuen Bundes nicht nur am Haus Israel hängen bleibt, damit Walter ganz ruhig sitzen bleiben kann, gell? Sondern das Erstling heilig, Masse heilig, hat Folgen für die ganze Schöpfung, keine Frage. Aber wir dürfen die Reihenfolge nicht außer Acht lassen. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Exkurs machen zu diesem Thema, damit uns das recht deutlich wird. Ich habe es da hinten nachstehen. 2. Korinther 5, ab Vers 18, ist doch diese logische Schlussfolgerung des Apostels Paulus, worauf es jetzt in diesem neuen Bund eigentlich ankommt, oder was da passiert ist, durch diesen Bundeswechsel oder die Schattenwirklichkeit-Lösung. In 2. Korinther 5, Abvers 18 sagt er doch, da muss man sich festhalten, wenn man das zu Ende denkt, dass alles aber, diese heilsgeschichtlichen Vorgänge, die er vorher beschreibt, nämlich dass in Christus alles erledigt ist, aus Gott, dem, der uns durch Christus für sich selber in jeder Beziehung verändert hat, der hat das nicht wegen uns gemacht, Gott, sondern wegen sich, für sich selber, damit er durch das Opfer Jesu und seine Rechtsgrundlage, die er geschaffen hat, auch für die Feinde unangreifbar ist. Verstehst du? Der Diabel, das hätte ja sagen können, was du da machst, ist verkehrt. Du kannst nicht einfach jemanden retten, der gesündigt hat. Und jetzt kann Gott sagen, ich habe dafür bezahlt, ich bin selber gestorben. Ja? Ich habe das erfüllt, weil Gott in Christus war, Vers 19, den Kosmos für sich selber und jeder Beziehung verändernd. Was steht da versöhnen? Das ist mir ja zu schwach. Weil Gott in Christus, hier steht in jeder Beziehung, hat Erlasso, von rundherum, in jeder Beziehung hat Gott in Christus alles geändert. Ihnen und uns natürlich auch, ihre Übertretungen nicht zurechnend. Kannst du dir das vorstellen? Die ganzen Verbrechen dieser Welt, das wird denen nicht angerechnet. Da musst du mutig sein, wenn du das predigst irgendwo. Und gut begründen, das ist noch wichtig, gell? Gut begründen. Warum? Und hat in ihnen, in uns, das Wort der Veränderung gelebt. Und deswegen sagen wir jetzt an Christi statt, Vers 20, ihr seid dem Gott verändert. Lasst euch versöhnen mit Gott, steht meist in der Bibel. Ist auch schon gut. Ihr seid dem Gott verändert. Warum denn? Weil er es schon gemacht hat. Vor 2000 Jahren auf Golgatha hat er für alles bezahlt. Das heißt, die adamitische Sünde, und ich lese Römer 5, Vers 12 und Vers 18, dass die Leute von Adam abstammen und deswegen Verfehler sind, spielt für die Rettung doch keine Rolle. Hat dich irgendjemand gefragt, dass du von Adam abstammen willst? Antwort nein. Hat dich jemand gefragt, dass Jesus dafür bezahlt hat oder bezahlen soll? Nein. Gell? Er hat das einfach gemacht. Wir waren unschuldigerweise unschuldig. Jetzt sind wir unschuldigerweise unschuldig. Nee, wir waren unschuldigerweise schuldig. Entschuldigung. Das ist manchmal schwierig. Gell? Also nochmal, unschuldigerweise sind wir schuldig geworden durch Adam. Und jetzt sind wir unschuldigerweise gerechtfertigt in Christus wieder unschuldig. Das wissen die da draußen noch nicht. Deswegen ist es unsere Aufgabe, denen das zu sagen. Du brauchst Jesus, der hat für dich bezahlt. Das geht mich das an, gell? Oh, dann gehst du weiter. Irgendwann triffst du einen, der sagt, was, wie, was ist da passiert? Erklär mir das, gell? Und das ist unser Predigtauftrag. Nicht die ganze Welt zu bekehren, das kannst du sowieso nicht. Das funktioniert nicht. Den Menschen sagen, was passiert ist, weil Gott das geregelt hat in Christus. Und das ist die Botschaft, um die es hier geht. Und deswegen, wenn es hier heißt, an ihre Verfehlung und an ihre Sünden werde ich nicht mehr erinnert, dann ist das doch genau der Punkt. Man braucht Gott nicht daran erinnern. Niemand wird ihn mehr daran erinnern, weil er für alles bezahlt hat, weil es offensichtlich ist, weil die ganze Schöpfung das versteht am Ende. Deswegen der Vers 18, wo aber Erlassung ist, gibt es keine Darbringung betreffs Verfehlung mehr. Brauchen wir noch ein Opfer? Brauchen wir noch die vielen Opfer? Brauchen wir noch den Schatten? Brauchen wir noch ein besseres Opfer als Jesus? Alles Quatsch. Ein Opfer hat für alle gereicht. Und deswegen hat Jesus schon vor Golgatha gesagt, wenn der Sohn euch befreit, dann werdet ihr wirklich freier sein. Bist du ein Freier? Glaubst du das? Danke. Der Herr segne sein Wort. Amen.